Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Wir bleiben im Webmapping-Bereich und es geht jetzt weiter mit dem Mapbender im neuen Design und Unterstützung für weitere Datenquellen. Wir haben hier vorne den Mapbender-Core-Entwickler Thorsten Hack und meine Ex-Kollegin mittlerweile Astrid Emde, die ganz fleißig immer den Mapbender bewirbt. Ich freue mich auf euren neuen Vortrag.
Ja, danke schön. Wir freuen uns wieder hier zu sein auf der FOSCIS und das Mapbender-Projekt und die Neuerungen vorzustellen. Wir haben ganz viel, was wir heute zeigen wollen. Und genau, der Matthias hat es ja schon gesagt, wir sind aus dem Mapbender-Projekt, wir sind von der Aware Group und sind da im Project Steering Committee und konzeptionieren die neuen Module und machen die Doku, das Testing und sind da aber auch in einem größeren Team von der Aware Group vor allen Dingen da am Mapbender aktiv im Projekt das Projekt am weiter voranbringen. Ja, wir wollen ein paar Themen heute ansprechen. Was ist Mapbender? Wo steht das Projekt? Die Neuerung beleuchten und schauen, was so noch alles passiert. Für die, die den Mapbender noch nicht kennen, haben wir hier so kleine Einstiegsfolien. Wir haben die Möglichkeit, mit Mapbender ganz viele Anwendungen bereitzustellen. Die können so ähnlich aussehen wie hier. Das ist auch schon das neue Design, was wir jetzt hier sehen. Und das Tolle ist, wir müssen nicht Entwickler sein. Wir können das alles über eine Administrationsoberfläche machen, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Das, was wir hier sehen, jeder einzelne Block, den wir hier sehen, das ist quasi eine Anwendung, die wir ansteuern können. Die können wir hierüber administrieren und dann entsprechend veröffentlichen. Das ist ein WebGIS-basiertes eine WebGIS-basierte Applikation mit dieser Administration. Wir haben Anwendungsverwaltung, wir haben Dienste-Repository, wir haben Stile, die wir jetzt erstellen können. Wir haben Gruppen- und Benutzerverwaltung, eine Zugriffssteuerung auf die Anwendung und die Dienste und wir unterstützen diverse Sprachen. Wir sind modular aufgebaut, der Mapbender ist erweiterbar, das heißt, wir können das Design anpassen, wir können die Funktionalität vielleicht überschreiben, wenn uns der Standard nicht gefällt, oder können auch eigene Elemente entwickeln und das Ganze erweitern. Wir haben eine MIT-Lizenz, sind schon seit vielen Jahren OSGEO-Projekt, seit 2006 sogar das erste Projekt und sind offen für Beiträge oder neue Personen, die mitmachen wollen im Mapbender-Projekt. Ja, wo stehen wir jetzt heute? Wir haben die 4er-Version, die 4.2.4er-Version ist die aktuelle Version. Nächste Woche, wenn es gut läuft, werden wir die 4.2.5er-Version rausbringen. Das ist eine Bugfix-Version, wo durch Meldungen aus der Community oder andere Meldungen haben wir immer wieder Bugs, die dann entsprechend gefixt werden und wir jetzt im Moment für diese 4.2er-Version dann Bugfixes rausbringen. Wir haben für die Feature-Releases, also 4.0, 4.1, 4.2, gibt es auch immer Visual Changelog Dokumente, Seiten auf unserer Mapbender-Seite. Da sieht man die Neuerungen aus den Versionen und aus der 4.2er-Version werden wir gleich auch noch ein paar Sachen vorstellen.
Genau, dann mache ich jetzt mal weiter von der Vergangenheit in die Zukunft, weil die meisten wahrscheinlich eher interessiert, was jetzt in Zukunft noch kommen wird in der Version 5. Die Version 5 ist ein neuer Major Release, warum werde ich gleich nochmal zeigen. Und geplant ist, den noch in diesem Halbjahr, also in den nächsten paar Monaten auch rauszubringen. Der Code dafür ist teilweise schon im Develop Branch auf GitHub verfügbar, also wer uns da beim Testen unterstützen will, kann es auch gerne tun. Der Visual Changelog ist hier schon verlinkt für die Zukunft, aber den gibt es natürlich noch nicht, weil es den Release noch nicht gibt. Genau, erstmal technisch, warum wird das Ganze ein Major Release werden? Wir werden auf die neueste Symfony 7.4 Version, also der neueste Long-Term Support Release, updaten. Symfony ist das PHP-Framework, auf dem der Mapbender Backend-Code basiert. Und wir haben es geschafft, die jQuery UI-Widgets, die wir durch die doch längere bestehende schon Geschichte von Mapbender eine Weile mit rumgeschleift haben, jetzt loszuwerden. Das heißt, wir haben jetzt als Elemente keine jQuery UI-Widgets mehr, sondern haben das durch native JavaScript-Klassen ersetzt, was allerdings natürlich den Nachteil hat, dass alle Anwendungen, die bisher diese Elemente genutzt haben, die einmal aktualisieren müssen. Außerdem haben wir so die klassische Maintenance gemacht, dass wir unsere ganzen Frontend-Libraries jeweils auf die aktuelle Version gebracht haben. Das heißt, OpenLayers wird dann auch mit der Version 10.9 dann ausgeliefert werden. Außerdem, was auch mit dem neuen Design, was gerade schon gezeigt wurde, zusammenhängt, ist, dass wir CSS-Variablen eingeführt haben. Das macht Anpassungen an Design, wie wenn man zum Beispiel jetzt Schriftarten oder die Vordergrundfarbe ändern will, deutlich einfacher macht. Genau, zu dem Design, was gerade ja schon angeteasert wurde, das ist auch mit so der Eyecatcher der neuen Version, weil auch das Frontend-Design durch die längere Geschichte schon ein bisschen Jahre gekommen wurde. Wir haben jetzt ein deutlich moderneres Design. Wir haben die mobile Unterstützung deutlich verbessert. Kommt gleich auch nochmal in Detail. Und durch die CSS-Variablen wird auch die individuelle Anpassung deutlich einfacher. Das Design an sich. Wir haben jetzt hier das ist die Sidepane, wo verschiedene Elemente eben untergebracht werden können. Die ist jetzt deutlich schlanker, deutlich aufgeräumter. Auch der Ebenenbaum ist aufgeräumter. Es ist jetzt klarer sichtbar, welches Layer zu welchem Thema gehört beispielsweise. Wir haben hier die ganzen Dialoge überarbeitet. Im Endeffekt einfach alles deutlich moderner. Und das hier ist auch ein neuer Nodus für die Sidepane. Also hier hat man gesehen, dass alle Elemente, die in der Sidepane sind, gleichzeitig sichtbar sind. Was, wenn man hier viele Elemente drin hat oder einen kleinen Bildschirm hat, doch den Platz, der für ein Element zur Verfügung steht, deutlich einschränkt. In dem neuen Modus Liste, wenn man jetzt viele Elemente da drin hat, dann hat man die jetzt eben alle auf einen Blick und kann durch zurück, kommt man dann eben auf die Übersicht zurück. Außerdem kann man, wenn man die Sidepane einklappt, die Vorschau-Icons hier noch sehen und kann dann direkt auch zu einem Element springen, ohne dass man die Sidepane aufklappen muss und hat trotzdem währenddessen viel Platz für die Karte zur Verfügung. Genau, mobil sieht das Ganze dann so aus, dass diese ganzen Pop-ups, die wir gerade gesehen haben, auf mobil eben auf der ganzen Breite verfügbar sind, aber dafür in der Höhe skalierbar. Damit kann man dann immer noch ziemlich einfach mit der Karte interagieren. So, und dann der zweite große Punkt, den wir jetzt in den letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr dann hinzugefügt haben, ist die Unterstützung von neuen Datenquellen, vor allem Vektordatenquellen. Was das ist, wissen alle, die jetzt gerade beim Vortrag vorher schon da waren, ja. Und zwar ist es erstmal Mapbox Vector Tiles. Also MapLibre Vector Tiles ist so neu, das haben wir gerade noch nicht, aber kommt vielleicht in Zukunft dann auch noch. Das wurde letztes Jahr mit dem 4.2 Release schon eingeführt. Und jetzt mit der Version 5 wird auch die Unterstützung von OGC API Features, also dem WFS-Nachfolger im Grunde, erfolgen. Beim Datenquellen hinzufügen gibt es dann hier jetzt eben dieses Pop-up-Menü, wo man jetzt auswählen kann, welche Art von Datenquelle man hinzufügen will. Und bei den Vektortiles reicht es in der Regel, dann einfach nur die URL zu der Mapbox-Style-JSON hinzuzufügen und kann das dann, wie Mapbender gewohnt, in Backend konfigurieren. Also kann zum Beispiel sagen, ab welchem Maßstab es angezeigt werden soll und kann auch für die Feature-Info hier dann sagen, welche Attribute verwendet werden sollen und genauso in der Legende, was dort angezeigt werden soll. Und im Frontend sieht das dann so aus. Das heißt, also diese Hervorhebungen, die sind jetzt durch die Feature-Info. Und wenn man draufklickt, dann erhält man eben hier dieses Menü, das ist noch im alten Design und hier die Legende. Die zweite neue Datenquelle wird eben OGC API Features sein. Auch da muss man einfach nur die Basis-URL angeben und bekommt dann alle Collections automatisch in den Mapbender geladen. Die Collections entsprechen dem in der Verwaltung jetzt im Mapbender, was die Layer beim WMS sind. Das heißt, die können nachher auch alle einzeln konfiguriert werden. Für Dienste, die das unterstützen, wird auch automatisch der Style geladen. Da unterstützen wir aktuell die Mapbox-Styles und die SLDs in Version 1.0 und 1.1. Als Beispiel haben wir das Liegenschaftskataster vom NRW, die unterstützen das und so kann das Styling auch automatisch übernommen werden, kann aber auch noch individuell angepasst werden, wenn man das möchte. Das ist ja der große Vorteil von Vektordatenquellen. Ja, die Backend-Konfiguration sieht im Grunde dann ähnlich aus wie für WMS. Also hier unten kann man dann für einzelne Layer sagen, ab welchem Maßstab sie dargestellt werden soll, sind sie überhaupt aktiv, sollen sie vom Nutzer im Layer-Tree an- und ausgeschaltet werden können und so weiter. Und was jetzt auch noch ganz neu ist, ist, dass wir für die Vektordatenquellen auch Tooltips definieren können. Also zusätzlich zur Feature-Info, die beim Klick dann aufgeht, kann man auch sagen, dass man einfach beim Überfahren mit der Maus Informationen noch angezeigt bekommt. Und das sieht dann im Frontend so aus. Also hier ist es das Tooltip, was einfach im Überfahren angezeigt wird. Und hier sind dann die Feature-Info-Tabellen.
Vielleicht kennst du noch die Styles, dass man die Styles...
Genau. Ja. Die Styles kann man auch, wenn man das möchte, dann manuell hier auswählen. Also gelb ist jetzt hier eben der Default-Style und man kann jetzt auch, wenn man möchte, das umswitchen zu anderen Styles, die definiert sind. Und ich meinte ja gerade schon, dass man die auch individuell anpassen kann. Das sieht dann entweder so aus oder alternativ kann man hier auch eine Mapbox JSON oder nochmal eine SLD hochladen. Und damit würde ich nochmal Astrid übergeben.
Ja, gut. Wir gehen zurück zu den Diensten. Das betrifft jetzt nicht nur die WMS-Dienste, sondern auch andere Dienste, also auch die anderen Dienste, die wir gerade gesehen haben. Da gibt es ein neues Feature, das sehen wir hier ein bisschen hervorgehoben, das Schlüssel, der Schlüsselbutton, den man jetzt nicht nur für Elemente setzen kann, sondern auch für Datenquellen. Wer den Schlüssel schon kennt, man kann Elemente zum Beispiel in bestimmten, nur für bestimmte Benutzer freigeben und das kann man nun auch für Dienste. Das heißt, ich könnte auf den Schlüssel gehen und sagen, okay, dieser Dienst, den möchte ich nur bestimmten Anwendern oder Gruppen zur Verfügung stellen. Das heißt, dann kann ich aus der Benutzergruppe und aus den Benutzern und aus den Gruppen auswählen und könnte dann entsprechend sagen, diese Gruppe, dieser Benutzer Foskis darf diesen Dienst sehen. Was hat das für Auswirkungen, wenn ich jetzt mich als Foskis anmelde, dann bekomme ich dieses Thema angezeigt. Wenn ich jetzt als öffentlicher Benutzer oder als ein anderer Benutzer mich anmelde, dann erscheint dieser Dienst nicht. Und das hat auch Auswirkungen, wenn ich so eine Ansicht speichere. Also ich kann im Mapbender, kann ich mir auch Ansichten speichern, vielleicht von der Baustelle oder vom Bereich, an dem ich gerade arbeite. Und da ist es dann aber auch so, dass das berücksichtigt wird, hier diese Diensteabsicherung. Ja, wir haben auch eine verbesserte Dienstübersicht. Hier sehen wir, man kann zu jedem Dienst sich Informationen anzeigen lassen. Einerseits die Informationen, die der Dienst mitbringt über das Get Capabilities beispielsweise vom WMS. Und dann gibt es hier diesen Anwendungsbereich. Da sehe ich aufgelistet, in welchen Anwendungen der Dienst vorkommt und beispielsweise auch, ob der abgesichert ist, ob der aktiviert ist und ja, das ist ein ganz guter Bereich, um so einen Überblick zu erhalten. Wir haben den Seriendruck als neues Feature, was sicherlich auch großen Anklang findet. Da ist es so, dass der auf den Standarddruck quasi aufbaut. Von der Usability ist es sehr ähnlich. Der Mapbender bietet einen PDF-Druck. Da kann ich Vorlagen definieren, in denen ich drucken kann. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich den Seriendruck verwende, dass ich hier Rahmen platzieren kann auf der Karte. Ich kann da auch das Format wechseln. Ich könnte jetzt sagen, okay, zwei Rahmen sind vielleicht in A4 quer und dann aber ein Rahmen in A3 Hochformat, je nachdem. Ich kann unterschiedliche Maßstäbe dort auch auswählen und ich könnte auch hier in diesem Bereich Daten hochladen, zum Beispiel ein GeoJSON von einer Straße, an der ich gerade arbeite und dann könnte ich auch diese Druckrahmen automatisiert platzieren lassen. Kann auch dabei sagen, wie die sich überlappen sollen und sehe dann hier unten die Aktionen, die dann ausgeführt werden, um diesen Auftrag abzuarbeiten und könnte hier aber auch einzelne Rahmen dann noch rauslöschen. Ja, hier nochmal erklärt, was da so passiert. Auch der Link zur Doku, das liegt alles auch schon dokumentiert vor, die Feature, die wir jetzt hier sehen. Und dann ein anderes neues Feature ist der Anwendungswechsler, der überarbeitet wurde. Der wurde umfangreich überarbeitet und viele kennen den vielleicht schon aus der Anwendung. Man kann dort aus der Anwendung heraus in eine andere Anwendung springen, bleibt dabei in dem Bereich, in dem man gerade gearbeitet hat und kann das entsprechend hier als Auswahlbox anbieten. Das ist auch noch weiterhin so. Neu ist aber, dass man das quasi auch hier mit Kacheln anbieten kann. Man kann hier auch Gruppen definieren, kann zu jedem Link, den man generieren möchte, ein Bild definieren, einen Titel und dann entsprechend den Ort, wo man hinspringen möchte. Und da kurz ein Blick ins Backend, so sieht das im Backend aus. Man kann entweder hier einfach nur den Anwendungsnamen angeben, wie bisher, dann wechselt man zu der anderen Anwendungen, behält den Titel bei und auch das Vorschaubild, was entsprechend bei der Anwendung schon platziert wurde. Oder ich kann auch einen eigenen Titel vergeben. Ich kann hier eine URL auf vielleicht auch eine andere Anwendung definieren. Ich kann diesen Gruppennamen definieren und kann auch Variablen definieren. Das sieht man jetzt hier in diesen Links. Ich kann einen Zoom-Faktor zum Beispiel übergeben oder die Lat-Long-Koordinaten. Ich kann die Drehung, die gerade in der Anwendung, in der ich gerade bin, aktiviert ist, übernehmen oder auch den EPSG-Code, wie wir hier sehen. Und so könnte ich zum Beispiel einen Link zu OpenStreetMap definieren oder hier sehen wir, in NRW gibt es hier eine Anwendung, die wir auch eben vorne schon gesehen haben. Da kann ich einen Link generieren, der dann entsprechend an dieser Stelle dann den Bereich anzeigt und ja, habe da tolle Möglichkeiten. Ein weiteres Feature ist die interaktive Hilfe. Da kann ich quasi so eine Hilfe durch die Anwendung anbieten. Wir haben da so eine Standardroute jetzt schon erstellt, eine Standardtour. Wenn ich die Anwendung starte, könnte ich diese interaktive Hilfe direkt einblenden und kann von hier aus die Tour starten und dann ja, kann ich von einem zum anderen Element springen und hier mir diese Infos anzeigen lassen. Wie sieht es im Backend aus? Auch hier ist es so, dass es als Textform definiert wird. Ich kann sowohl für die Intro mir einen Titel und einen Text überlegen und kann das auch für die einzelnen Positionen, die ich dann hervorheben möchte, durchführen. Wer sich jetzt wundert, was das hier ist, es ist so, ich hatte ja schon angesprochen, dass der Mapbender in verschiedenen Sprachen ausgeliefert wird und das sind jetzt Variablen, die im Mapbender definiert werden, die dann entsprechend in die unterschiedlichen Sprachen übersetzt wurden. Und andererseits könnte ich auch hergehen und hier direkt in Klartext meine Hilfe definieren. Ja, jetzt kommen wir noch zu klein, aber fein.
Genau, das
macht der Thorsten wieder. Genau.
Das waren jetzt erstmal die größten Änderungen. So ein Major Release hat natürlich immer noch ein paar kleinere Änderungen, über die ich jetzt nur noch schnell durchgehen werde. Einmal gibt es beim Copyright-Element, was man beim Start auch automatisch anzeigen kann, jetzt die Option, das nicht mehr anzeigen zu lassen. Wird aber automatisch dann wieder angezeigt, wenn sich der Text mal ändern sollte. Also das wird dann mitgespeichert. Dann haben wir im Ebenenbaum jetzt einen Filter. Das heißt, man kann dort im Ebenenbaum nochmal suchen. Es wird dann auch gehighlightet, wenn die Suche, also quasi welche, wo innerhalb der Layer-Namen der Suchbegriff gefunden wurde. Das ist gerade bei großen Layer-Trees eben dann doch sehr hilfreich. Dann kann es im Hintergrund sein, dass die Session mal abläuft, was dann ungünstig ist, wenn man es irgendwie größere Änderungen Digitizer gemacht haben, die dann nicht gespeichert werden können. Die Session kann jetzt dann eben im Hintergrund wiederhergestellt werden, ohne dass man die Seite neu laden muss. Dann kann man in der Suche für Zahlen und Daten jetzt nicht nur eine exakte Suche, sondern auch eine größere oder kleiner Gleichsuche einstellen. Das heißt, hier kann man jetzt zum Beispiel nach allen Foskis-Konferenzen seit 2020 suchen und bekommt dann eben auch nur die angezeigt. Alternativ, was neu ist in der Suche, ist jetzt auch eine Suche nach komma-separierten Werten. Also wenn ich jetzt alle Straßen zum Beispiel in Bonn und Roosdorf haben möchte, kann ich die einfach mit Komma angeben. Und der letzte Punkt, den wir noch als Neuerung vorstellen wollen, ist das Export von Routen im Routing. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine Route von A nach B ausgesucht habe, kann ich mir die als GPX oder KML jetzt exportieren und die dann auch zum Beispiel ins Navigationssystem importieren. Genau, so viel zu den Neuerungen. Kurz noch erwähnen möchten wir das QGIS-Plugin QGIS der Mapbender. Wenn jemand den QGIS-Server benutzt, dann kann man damit automatisiert die Mapbender-Anwendung hochladen und auch direkt, oder beziehungsweise die Anwendung aus QGIS in QGIS-Server hochladen und automatisch auch Mapbender hinzufügen. Und außerdem bieten wir ein Docker-Image an für jede Version, die dort auch automatisch dann erstellt wird. Genau, und fürs Ende übergebe ich nochmal an Astrid.
Gut, ja, das sind jetzt die Neuerungen, die dann hoffentlich bald in der Mapbender 5-Version zur Verfügung stehen. Wir denken natürlich schon weiter und machen uns Gedanken über die nächsten Meilensteine, sind auch im Gespräch mit der Community und da kristallisiert sich beispielsweise als Bedarf die 3D-Visualisierung raus, die vielleicht demnächst dann angegangen wird. Dann wollen wir weitere Datenquellen unterstützen, beispielsweise Tabellen aus der PostgreSQL-Datenbank, die wir vielleicht dann direkt ansprechen können. In OpenLayers ist jetzt auch Support für OGC API Maps. Das wäre eine Datenquelle, die wir jetzt auch einbinden könnten. Und dann sind weitere Feature, wie beispielsweise das Dashboard, in Diskussion. Und bei Ideen und Wünschen kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind da offen fürs Gespräch. Dann möchte ich noch hervorheben, dass die Map in der Community gerade sehr aktiv ist. Wir hatten vorgestern ein MapBender-Anwendertreffen hier auf der Vosges und planen das auch jedes Jahr zu veranstalten. Wir planen im Herbst ein Treffen durchzuführen und sind aktiv auf der Mailingliste. Das heißt, wer da Lust hat mitzumachen, ist gerne auch eingeladen. Dann gibt es morgen einen Community Sprint, der ist recht offen. Wer da spontan Lust hat, vorbeizukommen und womöglich an MapBender zu arbeiten und zu testen oder Bugs zu fixen, ist da auch sehr herzlich eingeladen. Hier noch wichtige Links, die sind eher was für den Nachgang, um zu wissen, wo die Infos herkommen. Ein Tipp auch, wer die MapBender noch nicht kennt, einmal ein Blick in die Gallery, dann sieht man Portale, die im Einsatz sind und kann sich da inspirieren lassen. Ja, Lust auf MapBender, hoffentlich haben wir die geweckt. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sind offen für Fragen.
Ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, Astrid und Thorsten. Wir haben ein paar Fragen. Schaut gerne rein in die Fragen, votet sie hoch, stellt noch gerne Fragen über die QR-Codes. Ich lese sie dann vor. Die am höchsten gewotete Frage ist gerade, sind auch Dashboards oder Storyboards geplant?
Ja, wir hatten, im Community-Treffen wurde das Thema angesprochen. Ich kann aus Projekten schon berichten, dass dort auch das Thema öfters angesprochen wurde. Wir nehmen das mal mit und wenn sich da die Finanzierung, wenn die aufgebaut ist, dann ist das sicherlich auch ein Thema, was in den MapBender reinkommen kann.
Sehr schön, danke euch. Nächste Frage, die ihr wahrscheinlich auch ganz positiv beantworten könnt, ist, gibt es eine Benutzerverwaltung für große Organisationen mit vielen verschiedenen Nutzerarten im MapBender oder brauche ich hierfür eine zusätzliche Software?
Ach so.
Also der MapBender hat eine eingebaute Nutzerverwaltung. Der kann auch alternativ an LDAP oder OAuth-Dienste angeschlossen werden. Und es gibt auch eine Gruppenverwaltung, der man einzelne Nutzer hinzufügen kann. Und so kann eben auch relativ genau zugewiesen werden, wer welche Rechte hat.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, es gibt auch einen apt-Konsole-Befehl, also der MapBender verfügt über Befehle, sodass ich auch manche Prozesse auch auf der Konsole ausführen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise 500 Benutzer anlegen möchte, dann muss ich das nicht per Hand über das Backend machen, über das Web, sondern kann die auch über die Konsole anlegen.
Genau, ich hake nochmal kurz nach. Ihr habt gesagt, LDAP ist kein Problem, Active Directory.
Soweit ich weiß, haben wir das noch nirgends angeschlossen, aber über Microsoft Entra zum Beispiel, über OAuth, das geht auf jeden Fall.
Genau, weil ich glaube, das ist für viele auch ein Anwendungsfall gerade. Mhm. Genau. Können statische Karten erstellt und dargestellt werden?
Was genau ist mit statischen Karten gemeint?
Also, möchte sich jemand outen? Wir hätten noch Mikros. Mhm. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gefragt, quasi, ob es ist, da ist irgendwie, aber wahrscheinlich irgendwie eine Karte hochladen kann und da anzeigen kann.
Ach so, statistische, nicht statische, statistische.
Oh.
Also, was können
statistische? Können statistische Karten erstellt und dargestellt werden?
Ja, okay. Also da kann ich von Erfahrungen mit dem der Corona-Zeit berichten. Da hatten wir quasi über WMS haben wir quasi statistisch, Charts dargestellt und haben dann mit Chart.js Auswertung gemacht. Aber das ist jetzt nicht im MapBender schon als Modul verfügbar, sondern das war quasi so ein, wo einige Komponenten so zusammenkamen. Ne?
Aber was natürlich geht, ist, wenn man einen WMS hat, wo Graphen in irgendeiner Weise eingebunden sind, dass die dann über den WMS dann dargestellt werden.
Genau, ich frage bloß mal ganz kurz nach, weil du hast gesagt Charts, das ist vielleicht, wenn ich so verstanden, also quasi was für Diagramme habt ihr da dargestellt, was für Kartenarten, für thematische Karten waren damit möglich?
Also auf der Karte waren halt dann Balkendiagramme oder Tortendiagramme, die Corona-Fälle dargestellt zum haben. Ne?
So okay.
Was war das. Ne?
Auch Choropletenkarten?
Wie bitte?
Choropletenkarten?
Nee, das war damals nicht so.
Okay, dann sollte jetzt klar sein, was da möglich ist. Weitere Frage, ist es in der Praxis sinnvoll, umsetzbar OGC-API-Features und OGC-API-Teile teils für dieselben Datenbestand parallel zu nutzen, also eins für die performante Darstellung und das andere für die Abfragen filtern etc. Wie ist das üblich und wie habt ihr es umgesetzt?
Also grundsätzlich spricht da nichts gegen. OGC-API-Tiles haben wir gerade noch nicht. Die Vector-Tiles-Unterstützung ist im Moment über die Mapbox-Vector-Tiles. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall beides einbinden und würde dann halt sinnvollerweise die OGC-API-Features so einstellen, dass sie erst ab einem sehr geringen Zoom-Level aktiv sind, um eben nicht so viele Daten als GeoJSON zu laden.
Ja, und was man vielleicht auch einstellen sollte, dass dann die Vector-Tiles vielleicht keine Attribute ausgeben, wie wir das eben gesehen haben, sondern dass die Infos dann vielleicht eher von den OGC-API-Features-Diensten kommen. Ne? Aber ich denke, da sind wir schon wirklich großen Schritt jetzt weiter.
Genau, machen wir zwei kurze letzte Fragen. Wo sind die erwähnten CSS-Variablen zur Bearbeitung eingebunden?
Also entweder kann man das in einem Kundenbundle anlegen und dort einfach in eine CSS-Datei reinpacken oder alternativ gibt es auch bei jeder Anwendung, ich glaube, da hatten wir jetzt keinen Screenshot von, aber gibt es einen eigenen Reiter für CSS, wo man dann in der Anwendung direkt noch CSS reinschreiben kann.
Und das ist quasi recht schlank gehalten. Ne? Es gibt dann eine Liste an Variablen, die man setzen kann, mit denen man dann die Hintergrundfarbe, die Schriftfarbe, die Iconfarbe setzen kann oder die Randfarbe. Und wenn man die einmal durchgegangen ist, sollte schon das eigene Design dann erscheinen.
Okay, kurze letzte Frage, vielleicht auch kurze Antwort. Ist ein KI-Copilot geplant?
Im MapBender, oder was?
Ja.
Nein, würde ich sagen.
Das kommt von. Ansonsten wirbt doch jede Firma damit. Wir können KI. Warum nicht der MapBender?
Es gibt, glaube ich, wichtigere Sachen im Moment, die wir einbauen sollten, ja.
Okay, dann danke euch für die Fragen, für den spannenden Vortrag. Dann geht's gleich weiter mit dem QGIS, ne? QGIS Webclient.